herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe Trommelwirbel der Hands-on-Session gemeinsam vom Arbeitgeberverband Region Braunschweig, Borek Digital und Xing. Das alles ist eine Idee von Richard Borek. Der hat nämlich den Auslöser in einer gemeinsamen Hands-on-Session gegeben, damals gesagt, eigentlich gibt es so viele spannende Transformationsgeschichten im Mittelstand. Darüber sollten wir viel mehr reden. Das tun wir seitdem. Und wir versuchen, eine Marktlücke für uns zu finden in dem Meer an Podcasts, nämlich nicht nur die Technik zu beleuchten, die Transformationen auslöst, sondern auch die Kultur und den kulturellen Wandel, der damit verbunden ist. Und von daher freue ich mich jetzt auf die Ausgabe. Und wer natürlich wieder dabei ist, ist Richard. Hallo Richard.
Ja, hallo Florian. Ich glaube, wir wollen die Marktlücke auch schließen und weiterentwickeln. Ich freue mich auf das heutige Thema.
Super. Du hast das Thema auch mitgebracht, Richard. Du hast nämlich gesagt, wir müssen unbedingt nochmal über das Thema KI sprechen, künstliche Intelligenz. Das ist ja so ein Schlagwort, was seit ein paar Jahren durch den Mittelstand geht. Sag nochmal kurz, warum muss das jetzt auf die Tagesordnung des Mittelstands?
Also künstliche Intelligenz ist eben heute schon fast einfach selbst umzusetzen. Es gibt sehr viele mögliche Anwendungsfälle im Mittelstand. So können zum Beispiel Chatbots oder auch Self-Service-Optionen dadurch entwickelt werden, wenn zum Beispiel immer wiederkehrende ähnliche Aufgaben dort anfallen. Zum Beispiel man hat Vertröster bei Lieferungen. Eine künstliche Intelligenz könnte aber zum Beispiel auch Muster erkennen, um vorab mögliche Fehlentwicklungen zu erkennen und darauf dann das Team hinzuweisen. Und eine künstliche Intelligenz, Abkürzung dafür ist KI, kann dann auch immer präziser vorhersagen, wann Probleme kommen. Das ist wirklich total spannend, auch für kleinere Firmen. Es muss also kein großer Konzern sein.
Okay, sehr gut. So, und jetzt machen wir beide immer das Spiel. Wer bringt das Thema und wer bringt den Gast mit? Ich muss jetzt zugeben, du liegst 3-1 vorne. Du hast nämlich nicht nur das Thema, sondern wieder den heutigen Gast mitgebracht. Wer ist dabei?
Ja, also heute freue ich mich, eine Koryphäe aus dem Bereich der IT mit Schwerpunkt Business Intelligence und Big Data präsentieren zu können. Aber mehr sollte, glaube ich, Cordula selbst sagen, weil sie kennt sich ja am besten.
Ja, hallo Richard, hallo Florian. Ich freue mich total, heute dabei zu sein und euch zu begleiten und ein paar meiner Best Practices und Erfahrungen, die ich im Bereich KI gesammelt habe, mit euch zu teilen und natürlich auch mit den Zuhörern. Ich bin Cordula Bauer, aktuell verantwortlich bei der Serviceware, Softwareentwickler aus Deutschland, die Softwareentwicklung. Und tatsächlich war es künstliche Intelligenz, das Thema, das mich gereizt hat, das mich interessiert hat, das mich auch in mein Informatikstudium getrieben hat. Mit 17 Jahren habe ich ein fesselndes Buch gelesen und das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe mir dann bewusst auch eine Uni gesucht, das war die Universität Konstanz. Das heißt tatsächlich Konstanz, ich komme aus Süddeutschland, vielleicht hört man das ab und zu mal. Habe mir bewusst eben diese Uni rausgesucht, weil das damals schon Schwerpunkt war. Es gab ja schon die unterschiedlichsten Buzzwords, Künstliche Intelligenz, Data Mining, Business Intelligence, Mustererkennung. Aber im Endeffekt dreht sich das alles so rund um dieses Thema. Und das war nicht nur in meinem Studium so das Steckenpferd. Das hat mich auch darüber hinaus immer begleitet. In meinem ersten Job bei einer Unternehmensberatung, da war ich 5 Jahre unterwegs. Es ging immer darum, aus Daten abgeleitet gute Entscheidungen zu treffen, das Management zu beraten, eben Daten in ihre Entscheidung mit einzubeziehen und ja, einfach bessere Entscheidungen für die Firma zu treffen. Und den Weg in die Softwareentwicklung habe ich dann bin ich zunächst gegangen bei der Rewe. Dort war ich Product Ownerin und habe das erste Team geleitet, das sich mit dem Thema Big Data, Machine Learning auseinandergesetzt hat. Und wir haben da die ersten Use Cases auf die Straße gebracht, die eben diese Technologie verwendet und haben da relativ schnell zeigen können, dass es durchaus Sinn macht. Ja, das waren dann so Sachen im Kundenservice, im Lieferservice, wie eine Vorhersage der Verspätung des Lieferservice-Fahrers. Und das hat auch großen Spaß gemacht. Und dann hat mich der Ruf zur Serviceware ereilt, wo wir, wie schon gesagt, im Rahmen der Serviceware als Anbieter eines Standardsoftware-Anbieters im Bereich Service-Management natürlich auch unglaublich viele spannende Use Cases im Bereich KI, Machine Learning vorfinden, gerade im Kundenservice. Es geht immer darum, Qualität im Kundenservice zu verbessern oder die Effizienz zu heben. Und nachdem ich da 2018 angefangen habe, haben wir auch relativ schnell ein Kompetenzzentrum für KI-Anwendungen etabliert, gemeinsam mit der Technischen Universität Darmstadt. und sind da ganz gut unterwegs. Soweit vielleicht mal meine Vita kurz, meine Motivation und ja, mein Lieblingsthema KI.
Sehr gut. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Also herzlich willkommen nochmal. Eine absolute Expertin, die jetzt viele spannende Stationen ja schon hat in dem Themenfeld. Und wenn ich mal die Frage stellen darf, Richard, gibt es denn, gerade wenn du an Mittelständler, wenn du auch an mittelgroße Unternehmen in Deutschland denkst, so low-hanging fruits, wo du sagst, im Grunde sind das immer die ersten Sachen, wenn ich in eine Firma reingehe, frage ich, habt ihr das schon mit KI? Oder ist das wirklich sehr firmenspezifisch, was KI enablen kann?
Also ich denke, ich denke immer gleich an zwei Use Cases, die recht branchenagnostisch sind, also die alle Branchen, jede Firma irgendwo betreffen und die auch unabhängig sind von der Company, von der Unternehmensgröße. Und das eine ist Forecasting, also gerade an der Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage, ja, vorhersagen zu können, wie groß wird die Nachfrage des Marktes meiner Kunden zum gewissen Zeitpunkt sein und welches Angebot muss ich an der Stelle bereitstellen? Das ist jetzt egal, ob ich ein produzierendes Unternehmen bin oder ob ich ein Dienstleister bin. Es geht hier immer um den effizienten Einsatz von Ressourcen, ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Menge von Leuten, von Waren zu haben, um eben die Nachfrage optimal bedienen zu können. Ja, da liegt ein unglaublicher Effizienzgewinn drin. Und oft kann ich da ganz gut starten mit Finanzdaten. Die sind typischerweise von der Datenqualität in den meisten Unternehmen gut verfügbar. Muss ich sowieso für sorgen, um meine Bilanz im Griff zu haben, um vielleicht in der Steuer anzugeben. Insofern fangen viele damit an. Ja, das macht durchaus Sinn. Und der zweite Bereich an Use Cases, da dreht sich es eigentlich rund um die Kunden. Ja, also Daten zu verwenden, die ich in der Vergangenheit eingesammelt habe, über meine Kundenbasis, über meine Bestandskunden, ihr Einkaufsverhalten, ihre Vorlieben, ihre Wünsche, vielleicht auch Daten einzusammeln über Neukunden, vielleicht über Kunden, die ich mal fast gewonnen hätte, aber dann vielleicht doch nicht. Ja? Und daraus eben abzuleiten, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, was wollen die, mein Angebot zu individualisieren, auf diese Gruppe zuzuschneiden. Das ist auch beschäftigt alle Branchen, beschäftigt alle Unternehmensgrößen und da kann ich mit Daten auch relativ viel machen.
Ich hätte da gleich mal eine Frage, weil genau so etwas beschäftigt uns dann auch und es hört sich so wirklich relativ logisch auch an und das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ein schöner Urlaub im Sommer am Meer, den man uns erreichen will. Aber irgendwie sind wir auf den Weg gegangen, sitzen im Flieger, haben vergessen zu tanken. Also da gibt es doch bestimmt auch so ein paar Themen, die Voraussetzung sind, um das zu erreichen. Weil man kann ja nicht einfach so reinmarschieren und klappt den Computer auf und es geht los. Datenseitig sollte doch schon eine gewisse Struktur vorherrschen. Oder was sind da deine Empfehlungen, um überhaupt mal so in diese Arbeit zu kommen und dann davon auch zu profitieren?
Also Daten sind natürlich die Grundvoraussetzung für maschinelles Lernen. Als maschinelles Lernen wirklich als die Hauptkategorie jetzt im Bereich Künstliche Intelligenz. Und natürlich brauche ich ein gewisses Bewusstsein, ist mein grundsätzliches Bewusstsein dafür, wie wichtig Daten sind. Ja, geisterte ja schon vor 10, 15 Jahren immer so dieser Begriff durch die Presse, Daten sind das neue Öl. Ja. Ich finde es ein bisschen abgedroschen mittlerweile, aber am Ende, da steckt viel Wahrheit drin, ja, weil die Daten sind am Ende das, was den Wert generiert, ja, und was am Ende den Output, also das Ergebnis, die Entscheidung, die Verbesserung, die ich daraus ableite, massiv beeinflusst. Insofern brauche ich schon so ein Grundverständnis dafür, dass Daten wichtig sind, ja, und dass es sich lohnt, diese zu pflegen, sich um die Datenqualität zu kümmern, ja, und das ist tatsächlich etwas, was eine IT-Abteilung, so eine klassische IT-Abteilung, nur bedingt begleiten kann. Ja, also diejenigen mit diesem Datenverständnis und dem, dem Engagement, sich um Datenqualität und auch Datenerhebung überhaupt zu kümmern, muss eigentlich aus den Fachbereichen kommen. Ja, also wenn wir jetzt über Kundendaten sprechen, dann muss dieses Verständnis und auch der Wille, da Daten zu sammeln und mit diesen zu arbeiten, erstmal da sein bei den Vertriebskollegen, bei den Marketingkollegen. Ja, weil die haben am Ende die Schnittstelle zu den Kunden, die sind der Treiber, die werden gemessen am Verbesserung des Umsatzes etc. Und da muss ich natürlich ansetzen. Ja, und ähnlich jetzt bei diesem Forecasting-Thema. Das liegt dann meistens in der Logistik, im Bereich Operations oder im Bereich Finanzen. Und auch da muss natürlich ein Bewusstsein dafür da sein, diese Daten ja sich regelmäßig anzuschauen, zu sagen, kann ich was mit denen anfangen. Das muss da sein.
Aber dein Tipp ist schon, Cordula, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, was du vorhin gesagt hast, guck mal, wo schon Daten da sind. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir hier im Verband haben ja auch immer wieder die Frage, wie erreichen wir unsere Mitgliedsunternehmen? Und deswegen ist das Thema Mitgliederdatenpflege ja unheimlich wichtig, um dann zielgenau den Newsletter dahin zu bringen, wo er hin soll. Aber es ist natürlich erstmal ganz viel Arbeit in die Datenqualität zu investieren, bevor KI dann so richtig abheben kann. Und das kann natürlich auch ein Team mürbe machen, nach dem Motto, jetzt pflegen wir schon so lange Daten und sehen keine richtigen Erfolge. Also das erste Learning, was ich ein bisschen mitnehme, schau mal dahin, wo die Datenqualität schon besonders groß ist. Und da hast du den Finanzbereich genannt. Klar, da liegen schon viele Zahlen. Ne?
Genau, das sind so.
Gib uns vielleicht gleich mal für was das auch sein kann im Finanzbereich. Also wo kann ich da hingucken, wo du sagst, das ist ein praktischer Fall aus der Vergangenheit, der hat gut funktioniert?
Vielleicht gerade so beim Thema Financial Forecasting. Es fällt mir jetzt schwer, das auf Deutsch zu sagen. Also die Vorhersage der Umsatzentwicklung, ja, oder auch der Kostenentwicklung. Jedes größere mittelständische Unternehmen und die großen sowieso beschäftigen sich damit, einen Jahresplan zu machen und sich zu überlegen, was erwarte ich an Umsatz im kommenden Jahr pro Quartal, vielleicht sogar pro Monat, vielleicht sogar pro Woche, ja, um dann auch darauf abgestimmt natürlich die Kostenplanung zu machen. Ja, die Kosten müssen genauso vorhergesagt werden. Und was mache ich klassisch ohne KI? Natürlich gucke ich mir Werte aus der Vergangenheit an, dann habe ich irgendwie ein Bauchgefühl darüber, wie sich der Markt entwickelt, was die Wettbewerber machen. Und da kann ich eigentlich ganz gut ansetzen, weil auch die Maschine, die ich anlerne, braucht einmal Daten aus der Vergangenheit. So habe ich quasi als Mensch ja auch schon immer meinen Forecast gemacht. Ja. Jetzt kann ich mal die Maschine mit genau diesen Daten arbeiten lassen, mit verschiedenen Methoden und Algorithmen, um mal zu gucken, kommt die auf das Gleiche, kommt die auf was anderes. Ja. Und dann kann ich ganz bewusst, hypothesengetrieben, mir überlegen, okay, welche weiteren Einflussfaktoren ich denn so in meinem Bauchgefühl bisher da immer reingegeben, ja, Markt, Wettbewerb, Wetter mag für die eine oder andere Branche eine Rolle spielen, ja, und kann dann ganz systematisch eben schauen, wo kriege ich denn jetzt diese Daten her, ja. Und das sind dann so einfache Sachen wie, oder muss ich anders sagen, gewisse Daten sind öffentlich verfügbar, ja, also was wir bei der Rewe tatsächlich gemacht haben, ist, Wettervorhersagen mit einzubeziehen. Das kann ich natürlich nur kurzfristig machen, aber für einen Supermarkt natürlich total wichtig zu wissen, wie wird das Wetter in den nächsten 3, 4, 5 Tagen. Je nachdem verkaufe ich mehr Grillfleisch oder Eis, ja, oder eben auch nicht. Ja. Und da gibt es heute eben auch Datenquellen, die kann ich anzapfen. Teilweise kosten die mich Geld, teilweise nicht. Und die kann ich in meine Vorhersage, in mein Machine Learning Modell mit einfließen lassen. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Und ja, meine Empfehlung wäre immer, hypothesengetrieben vorzugehen, zu sagen, was glaube ich, wo ich mit Daten zum Beispiel einen Forecast verbessern kann und dann systematisch zu schauen, wo kommen die Daten her? Welche habe ich schon? Und dann einfach mit dem, was ich habe, mal anzufangen. Die meisten Machine Learning Modelle bringen automatisch so ein Gütemaß mit. Ja, wer sich mit Statistik ein bisschen befasst, der kennt so Werte wie so einen Konfidenzwert, ja, und so ein Gütewert, der gibt mir dann eine Aussage darüber, wie gut hat das denn jetzt mit den Daten, die ich hatte, funktioniert, wie verlässlich ist das Ergebnis, was da rauskommt. Und dann kann ich natürlich auch als Mensch eben validieren, ja, was hat die Maschine da ausgespuckt, trifft das etwa meine Erwartungen oder nicht. Und am Ende wird es die Zeit zeigen, die Daten, die ich eben zur Verfügung hatte, die Methode, die ich gewählt habe, wie weit komme ich mit der? Und auf Basis dessen, passe ich das Modell an, passe ich die Daten an. Ne? Das ist am Ende ein iterativer Prozess. Und je länger man sich damit beschäftigt, je mehr Daten man dann findet, desto besser wird das Ganze auch über die Zeit.
Ich hätte da noch einen Erfahrungsbericht meinerseits. Ja. Und zwar ist der erste Wurf nicht immer gleich ein Treffer. Aber das Tolle ist, dass es replizierbar ist. Das heißt, man kann dann wieder zurückgehen und daran schrauben, dass man nach und nach besser treffen kann. Und das Zweite ist, dass wenn man eben aus dem Bauch heraus eine Formel hat, die ist nicht replizierbar, die ist personengebunden. Man macht sich abhängig und vielleicht, das kann ich sagen, in Transformation, Disruptionsphasen und Wellen, da zählt der Bauch leider nicht mehr, weil der Bauch von gestern für morgen nicht mehr Gültigkeit besitzt. Die Trefferquote nimmt ab. Und von daher helfen solche Datenmodelle einem auch dann in der Retrospektive, in der Rückbetrachtung, ist da gleich zu bewerten, wo waren denn unsere Annahmen falsch? Weil da ist es schwarz auf weiß. Ja. Und daraus basierend dann für die Zukunft wieder ein besseres Modell, wie du es ja auch gesagt hast, aufzubauen. Aber was ich den Hörerinnen und Hörern sagen möchte, es ist nicht immer gleich 100%. Man muss sich eben reinarbeiten. Es ist ein Weg dahin. Aber der Weg dahin ist immer wiederkehrend und replizierbar. Es ist nicht von einer Person abhängig oder von zwei, sondern das ist ein Modell, was dann der Gesamtheit im Unternehmen dann zur Verfügung steht.
Ja, und das ist absolut richtig, was du sagst. Das deckt sich auch mit vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und mein Rat ist da tatsächlich, gerade wenn man sich jetzt neu mit dem Thema Machine Learning beschäftigt, nicht zu schnell aufzugeben. Es heißt nicht auch umsonst Data Science, ja, Wissenschaft. Und Wissenschaft bedeutet auch mal zu scheitern. Ja, ich habe eine Hypothese darüber, dass ich mit diesen Daten möglicherweise das und das vorhersagen kann. Und es kann einfach sein, dass ich falsch liege, ja, weil es die Daten schlichtweg nicht hergeben. Dann lerne ich was daraus. Dann habe ich zumindest einen Erkenntnisgewinn. In der Wissenschaft ist der viel wert. Ja, im Business ist es meistens so, ja, toll, was gelernt, aber kein Geld verdient. Ja, und das ist ein bisschen eine andere Philosophie. Da ist so die klassische deutsche Unternehmenskultur vielleicht nicht, ja, reibt sich da so ein bisschen dran. Das können die Amerikaner so ein bisschen besser. Och, ich probiere mal was aus. Naja, hat nicht funktioniert, probiere ich was Neues. Ja, aber dieses Mindset braucht man, wie ein Wissenschaftler eben auch. Ich habe eine Hypothese, ich glaube, da kommt was raus, kam was anderes raus. Egal, ich lerne etwas und baue mein nächstes Experiment anders. Ja, und dann werde ich vielleicht beim dritten oder vierten Mal den Erfolg haben und ein Machine Learning Modell gebaut haben mit einem gewissen Dateninput, der mir dann genau die Vorhersage liefert, die ich erwartet habe.
Gib uns da nochmal ein besseres Gefühl für. Eine Kritik an KI ist ja häufig, dass ich aus Daten der Vergangenheit im Grunde nie Innovationen der Zukunft richtig bestimmen kann, vor allem keine disruptiven, also wo es dann wirklich Umbrüche gibt oder Extremsituationen wie Corona aufkommen. Und um es jetzt nicht zu abstrakt zu machen, ich war kürzlich bei einem Großhändler, der so Gartenbedarfsthemen, so künstliche Blumen und sowas beschafft. Und ich glaube, eine seiner großen Stärken ist dann da, in China über die Messe zu gehen und zu sagen, das verkauft sich dieses Jahr in Deutschland. Und mir ist ein bisschen unklar, wie KI mir helfen kann, wenn ich in der Vergangenheit immer blaue Kunstblumen verkauft habe, jetzt in diesem Jahr zu wissen, orange, das ist die Trendfarbe des Jahres. Also sag nochmal, wie viel Kreativität kann man in so einen Algorithmus eigentlich reinbringen? Wie viel Verstand für Märkte, die auch ständigen Wechseln unterliegen?
Das ist eine spannende Frage, denn am Ende auch künstliche Intelligenz, auch Machine Learning funktioniert so weit, wie ich halt die Maschine programmiere zu lernen. Ja, und meistens habe ich ein klares Ziel vor Augen und eine klare Frage, ja, die ich der Maschine quasi stelle. Und dann gibt sie mir Antworten auf Daten, auf Basis von Daten aus der Vergangenheit. Insofern wird es immer in diesem Prozess auch die Kreativität des Menschen brauchen, intelligente Fragen zu stellen oder vielleicht auch mal neue Fragen zu stellen, ein anderes Modell zu trainieren mit anderen Daten. Ja, so dieses Thema generelle künstliche Intelligenz, da sind wir einfach noch nicht. Und falls wir da jemals hinkommen, wird es, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Das ist meine Meinung dazu. Nichtsdestotrotz, dieses Beispiel mit dem Kunstblumen fand ich ganz spannend. Ja, weil wenn ich jetzt diese Frage habe, was wird die neue Trendfarbe? Ja, dann kann ich ja schon mir überlegen, okay, wo kann ich Anhaltspunkte finden? Ja, kann ich mir vielleicht jetzt schon Trends angucken aus anderen Ländern, Daten dazu einsammeln und daraus etwas ableiten für meine Situation jetzt. Also gibt es, die Frage muss dann immer eigentlich sein, gibt es irgendwo Daten, von denen ich annehme, dass sie mir helfen, eine Entscheidung zu treffen, die besser ist als mein Bauchgefühl. Das ist vielleicht gar nicht unbedingt die Vergangenheit bei mir, vielleicht ist es ein anderes Land, vielleicht ist es ja ein anderes Umfeld, eine andere Branche. Ja, vielleicht kann ich in die Modebranche gehen und schauen, was ist da die Trendfarbe. Das würde ich wahrscheinlich auch als Mensch tun, ja, und da kann ich mir halt immer überlegen, wie kann ich das mit noch besseren Daten, noch mehr Daten untermauern und vielleicht mit einem Machine Learning Modell verifizieren, was ich da so im Bauch gerade fühle.
Also wir haben so ähnliche Felder, am Ende vielleicht nicht so komplex wie eine künstliche Intelligenz, aber Algorithmen sind ja am Ende auch Formeln in Excel, vereinfacht dargestellt, um überhaupt mal zu starten. Und da haben wir auch erkannt, dass es, wenn man mehr Daten braucht, bewusst auch auf die Suche nach mehr Daten gehen muss. Jetzt nicht unbedingt in andere Märkte. Ich finde, das sind tolle Hinweise. Die nehme ich mir auch, habe ich mir schon notiert, nehme ich mir auch mit. Wir haben das in unserem Kundenumfeld auch gemacht, dass wir gezielte Tests spielen, jetzt bei der Farbe der Blumen bleibend, Florian, wo man dann sagt, Mensch, ist es eine Hypothesen getrieben? Kann man ein Quartal vorher 10 Blumenfarben zur Auswahl stellen? Und dadurch können wir Daten erheben, die uns mehr Informationen geben. Also man muss bewusst natürlich nach Daten suchen. Man muss Daten entweder selbst erheben oder woanders sammeln, um dann eine bessere, validere Basis zu haben. Und das bedingt dann wiederum eines Wandels des Arbeitens, eines anderen Fragens und auch vielleicht so ein bisschen anderer Unternehmenskultur, um diesen Weg dann auch zu beschreiten und dann erfolgreich umzusetzen.
Lass uns da nochmal ein bisschen praktisch werden. Ich verstehe das ja. Also wir gucken uns mal die Korrelation der Fashion Week an zu der Farbauswahl der Kunstblume für diese Saison. Und irgendwie werden wir dann Korrelationen feststellen, die vielleicht für die Zukunft ganz spannend sind. Und jetzt bin ich dieser Großhändler und sage ja super. Also theoretisch habe ich verstanden, KI kann mir helfen. Praktisch habe ich ein wahren Wirtschaftssystem, das diese KI jetzt nicht anbietet. Was sind die nächsten Schritte, Cordula? Wie geht man dann vor? Muss man da selber Software programmieren? Wartet man darauf, dass der Warenwirtschaftssystemhersteller ein KI-Modul anbietet? Was ist dein Vorschlag?
Also nach meiner Erfahrung ist es so, immer dort, wo ich als Unternehmen so mein USP habe, mein Differenzierungsmerkmal zum Wettbewerb, wo ich wirklich Wert selbst generiere, da lohnt es sich auch, in eigene Lösungen zu investieren. Ja, und um bei dem Beispiel zu bleiben, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es genau das Zünglein an der Waage ist, welche Art von Kunstblume ich halt für dieses Jahr auswähle. Also es wäre jetzt für mich eher so ein Fall von, da investiere ich selbst in eine eigene Lösung, ja, und versuche das tatsächlich aus eigener Kraft, und typischerweise reichen da erstmal 3, 4 Kollegen. Ich würde es immer als cross-funktionales Team aufbauen. Kollegen mit einem IT-Background, aber vor allem auch Kollegen aus dem Fachbereich, die wirklich die Daten verstehen und den Use Case auch ownen und wollen. Da würde ich selbst investieren. Und auch da muss ich heute nicht mehr alles machen. Ich habe technologisch so viele Möglichkeiten im Bereich Machine Learning, mir aus Open Source Libraries die richtigen Methoden rauszusuchen, die ich brauche. Es gibt Tools, die helfen mir bei der Datenaufbereitung und diese Data Pipelines zu bauen, dass die Daten eben kontinuierlich einfließen in die Modelle etc. pp. Also 1, 2 fähige Data Scientists, Data Engineers können da schon richtig weit kommen, ist meine Erfahrung, ja. Wenn eben der Wille da ist, das auszuprobieren. Und dann gibt es halt die anderen Fälle, ich sag mal, die eher Commodity sind, ja, die mich als Unternehmen jetzt nicht vom Wettbewerb differenzieren, aber wo natürlich KI auch einen Unterschied machen kann. Jetzt habe ich das Beispiel vorhin gemacht mit so einem Financial Forecast. Da gibt es natürlich Standard-Software-Anbieter, wir bei der Serviceware gehören dazu, die im Rahmen ihrer Corporate Performance Management Lösung eben auch ein KI-Modul mit anbieten, um KI-getriebene Vorhersagen zu machen für die Kostenplanung etc. pp. Und da würde ich so wie bei jedem anderen IT-Invest, Technologie-Invest einfach das wie eine Make-or-Buy-Entscheidung behandeln, mir einfach angucken, gibt es da draußen am Markt bei dem Standard-Software-Anbieter meiner Wahl oder vielleicht auch bei jemand Neuem die Möglichkeit, was mitzunutzen. Oder ist es so speziell, was ich hier mache und so einzigartig und unterscheide mich halt vom Wettbewerb, dass ich selber investiere?
Also ich hatte da auch in dem Zusammenhang noch einen kleinen Tipp. Wir haben dann angefangen, mit Leuten zu arbeiten innerhalb des kostfunktionalen Teams, die auch viel mit Zahlen arbeiten. Florian hatte das Thema, wir hatten beide das Thema Finanzen angesprochen. Also die Controller, wenn es solche Funktionen im Organisation gibt, sind ein guter Startpunkt. Die Finanzcontroller haben eine hohe Excel-Kompetenz und können strukturierten Daten arbeiten, verstehen, was strukturierte Daten sind und haben bei uns in den ersten Schritten große Unterstützung in die Fachbereiche gegeben, die mit Zahlen und nach Zahlen führen können, aber eben noch nicht ganz das Datenthema verstanden haben in der Art der Umsetzung, in der Wichtigkeit der der richtigen Aufbereitung. Und das war eigentlich ein ganz gutes, cross-funktionales Team, um dort eben auch Leadership zu haben. Und der zweite Punkt ist, um auch so ein bisschen Ängste zu nehmen, oh, jetzt muss ich hier irgendwie gleich Software kaufen. Also der Schritt eins ist, die meisten Leute haben Microsoft Excel und man kann innerhalb dessen schon mal so Hypothesen verproben, um überhaupt mal zu gucken, was es gibt. Und das gibt es ja im finanziellen Bereich, aber das gibt es eben auch dann für andere Themen. Wir haben das, momentan sind wir in der Verprobung im Bereich des Kundenservices, um überhaupt mal zu gucken, schaffen wir überhaupt das, um es dann später von Data Scientists bauen zu lassen, dass es ein wirklich Top-Prozess wird. Und der wichtigste Commitment ist eben zu sagen, man möchte den Weg gehen, um dann eben in den ersten Schritten auch so in kleinen Schritten die Organisation mitzunehmen. Das ist so meine Erfahrung, weil sonst überrennt man die mit den großen Anforderungen, die dann auch teilweise auch große Erwartungen schnüren. Und die großen Erwartungen, es ist leider oft so, brauchen bei, also die Frage der Farbe der Blume, Florian, das ist schon nicht so ohne, würde ich mal sagen. Ne? Das braucht da schon ein paar Anläufe. Und die Erwartungshaltung der Organisation wäre aber dann vielleicht, oh, das, wenn das nach 2-3 Mal Versuchen nicht gleich da ist, dass dann das Vertrauen in diese Software oder in diese Technologie an sich vielleicht nicht mehr ganz so da wäre. Und deswegen haben wir gelernt, eben wirklich noch einen Schritt runter zu dampfen und erstmal in kleineren Schritten sich noch voranzuarbeiten und dann die Schritte, die Cordula beschrieben hat, am Ende dann in der Manifestierung des Prozesses dann zu nutzen und das Thema dann zu installieren als wirkliche Wertschöpfung.
Ich glaube, wir haben jetzt als Themenblock schon so ein bisschen gestriffen, das Thema, wie mache ich es organisatorisch, wie mache ich Kultur. Erlaub mir noch mal eine Frage an Cordula, um es technisch besser einschätzen zu können. Du hast gerade gesagt, Kundenservice, denken wir darüber nach, wie kann man das mit KI steuern? Kriege jetzt Ärger mit der Deutschen Telekom, wenn ich die als Beispiel nehme, aber wir kennen das alle. Wir rufen so eine Hotline an und haben den berühmten Sprachcomputer dran oder wir haben den Chatbot. Und im Grunde verzweifelt man noch so sehr und wünscht sich Kundenberater, stell mich bitte endlich durch. Und ich frage mich manchmal, wir reden so viel über KI und wenn ich mit KI konfrontiert bin, selbst bei großen Konzernen, die auch wirklich einen großen monetären Vorteil hätten, wenn der Kundenservice über KI läuft, bin ich manchmal schockiert, wie schlecht das alles noch funktioniert. Cordula, woran liegt das? Ist die Technik noch nicht weit genug? Steckt vielleicht doch nicht genug Liebe drin, um diese Chatbots, um die künstlichen Hotline-Agenten so schlau zu machen, wie sie sein müssten? Wo steht KI im Jahr 2022?
So, um vielleicht einen Satz noch vorweg zu sagen zu diesem Thema Service Management. Das ist natürlich auch bei der Serviceware unser Hauptgeschäftsfeld, gerade mit der Optimierung durch KI im Service Management beschäftigen wir uns sehr intensiv. Und ich glaube, der wahre Wert liegt eigentlich noch schon viel früher, ja, dass ich meine Kunden so optimal bediene, dass es gar nicht notwendig ist, eine Hotline anzurufen. Oder wenn dann doch der Kontakt notwendig ist, auch unterschiedliche Kanäle bereitzustellen. Nicht die klassische Telefon-Hotline, sondern eben auch Möglichkeiten über WhatsApp, über Chat-Angebote, über eine FAQ-Seite auf der Webseite, wo ich vielleicht den Benutzer geführt durch Fragen und Antworten schleuse. Also da gibt es, glaube ich, auch außerhalb von künstlicher Intelligenzmethoden ganz viel, was man machen kann. Deine Frage zielte jetzt eher ab auf künstliche Intelligenz und wie weit ist sie da, meiner Meinung nach. Ich glaube, es hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren, wenn man sich die Methoden anschaut, also Spracherkennung, ist aus meiner Sicht gerade durch technologische Durchbrüche im Bereich neuronale Netze, Deep Learning, ein ganzes Stück besser geworden. Ich glaube, die 100% erreicht man nie. Ja, aber so wie wir Menschen eben auch Fehler machen, macht es die Maschine auch. Es ist halt die Frage, wie groß ist der Grad, wie weit kann ich das akzeptieren? Und als Organisation muss man sich eben sehr genau überlegen, wo optimiere ich wirklich auf Effizienz und setze halt eine Maschine ein statt eines Menschen. Da gibt es aus meiner Sicht genug Anwendungsfälle, wo ich eben den Menschen nicht vergraule. Aber ich muss mir eben sehr genau überlegen, wo mache ich das ganz bewusst nicht und wo biete ich ganz bewusst diesen persönlichen Service an. Und ich glaube, diese bewusste Entscheidung, die wird immer wichtiger werden. Ich bin auch der Überzeugung, dass Machine Learning und KI den persönlichen Kontakt nicht ersetzen wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Machine Learning wird an der einen oder anderen Stelle Personal frei machen von stupiden Aufgaben, Routinetätigkeiten. Und dieses Personal kann dann viel besser eingesetzt werden für echten, qualitativ guten Kundenservice. Und diese Balance zu finden, ich glaube, das ist die hohe Kunst.
Also wir hatten häufiger schon versucht, künstliche Intelligenz einzusetzen, auch bei der E-Mail-Beantwortung. Und E-Mails sind halt nicht sehr einfach zu clustern. Mal kommt nur eine Anfrage, mal sind es 5 Anfragen in einer E-Mail. Von daher sind es Use Cases im Bereich von WhatsApps, also in den Chat-Bereich einfacher, weil das oftmals nur 1-2 Sätze sind. Und nach unserer Erkenntnis ist es da einfach einfacher, das zu tun. Ich glaube auch, dass als unterstützende Software, also früher in der Welt des Papiers, gab es vorgefertigte Textbausteine, um die Briefe dann zu beantworten. Und ich bin mir sicher, dass hier eben die künstliche Intelligenz eine Unterstützung liefern kann, um quasi die besten Textbausteine für die Frage vorzuschlagen. Aber wenn ich einen Brief verschicke, dann muss der, dann muss der fehlerfrei sein. Er muss 100% eben passen. Ja. Und das dann eben zu sagen, das geht gar nicht, würde ich nicht sagen, aber 100% würde ich auch nicht sagen. Und wie du gesagt hast, die Qualität des Einzelnen, der mit dem Kunden und der Kundin im Austausch ist, wird sich steigern. Und wir können auch wieder mehr Zeit mit dem Kunden verbringen. Und das ist, glaube ich, zahlt nachhaltig auf die Kundenbindung ein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das als Chance zu begreifen.
Ich finde das Beispiel spannend, das du nennst, weil ein Use Case, der einen echten Mehrwert stiftet bei unseren Kunden, das sehen wir, ist erstmal bei einer einkommenden Anfrage im Kundenservice auf Basis des Textes, den wir da jetzt in der E-Mail oder wo auch immer bekommen haben, die dem richtigen Ansprechpartner zuzuweisen. Ja, wir nennen das Automated Routing. Da bin ich nämlich noch gar nicht an der Schnittstelle zum Kunden direkt. Ja, ich bin erstmal intern unterwegs. Das heißt, dem Kunden fällt es nicht auf, dem tut es nicht weh. Aber intern kann ich möglicherweise Ressourcen einsparen, weil vorher 1, 2, 3, 4 Menschen da saßen, die sich alles durchgelesen haben und das quasi, ich sage mal in Anführungszeichen, stupide erstmal weitergeleitet haben an den richtigen Ansprechpartner oder selber gar nicht bearbeitet haben. Dann stecke ich lieber dieses frei werdende Personal in die qualitativ hochwertige Beantwortung der Fragen, ja, weil das ist die Schnittstelle zum Kunden, also das ist die Schnittstelle, die der Kunde spürt, ja. Aber ich habe woanders Effizienz gewonnen, um eben dort die Qualität steigern zu können. Und das ist was wir jetzt häufiger erlebt haben in Projekten mit unseren Kunden, dass sie genau da ansetzen.
Genau, weil am Ende ist der Kundendialog unbezahlbar und sag mal, wenn man essen geht und dann war es nicht optimal, man kriegt einen Espresso ausgegeben am Ende, dann vergisst man auch das eine oder andere. Ja. Aber wenn dieser Espresso dann fehlt, dann kann das dazu führen, dass man nie wieder zum Restaurant kommt. Und deshalb ist es wichtig, die Zeit zu haben. Also finde ich einen guten Vorschlag. Wir sehen das auch, dass das möglich ist. Ja.
Lass uns nochmal darüber sprechen, wie man KI-Projekte in Unternehmen am besten aufhängt. Ihr habt das Thema beide schon so ein bisschen gestriffen. Wer sind optimal geeignete Personen? Wie baut man so ein KI-Team im Unternehmen auf? Oder muss man vielleicht sogar alle Mitarbeitenden sensibilisieren, damit die selber Impulse setzen? Wie sind eure Erfahrungen? Richard, du hast gesagt, in deiner Finanzabteilung, da hast du schon mal kluge Köpfe gefunden, die sich mit Zahlen auskennen.
Ich habe gesagt, wir brauchten jetzt erstmal Leute, die wirklich ein tiefgreifendes Verständnis von Excel haben, um die Anforderungen eines Data Scientists verarbeiten zu können, um zu verstehen, was sind strukturierte Daten und die Datentöpfe zu finden. Also das würde ich sagen. Ich fand den Hinweis von Cordula gut zu sagen, man startet im Finanzbereich, weil es dort strukturierte Daten gibt, um überhaupt mal Erfahrung zu sammeln als Organisation. Finde ich das wirklich einen guten Weg. Wir sind persönlich den ersten Weg gegangen über den Online-Vertriebskanal, weil wir ein Handelsunternehmen sind und online stark wachsend ist. Und wir eben erkannt haben, dass unsere Dispositions- oder Vorhersagen von Print und Online total unterschiedlich sein müssen. Ganz andere Zyklen, ganz andere Dynamiken haben. Und da wir am SAP vor 5, 6 Jahren diese Kompetenz nicht hatten, haben wir eben angefangen, uns eine eigene Datenpool aufzubauen, mit Online-Daten, um dort Absatz-Forecasts aufzubauen. Zuerst eben in Excel und dann immer professioneller. Und das war für uns ein ganz guter Weg, auch der gesamten Vertriebsorganisation zu zeigen, außerhalb des Online-Bereichs, was da eigentlich möglich ist mit Absatzmengen von 6 bis 8 Wochen. Aber, Kodlor sagte, es kann natürlich passieren, ein Produkt verkauft sich gar nicht, in einer Woche kommt eine große Nachfrage. Dann muss man entscheiden als Mensch, wie viel Risiko will ich gehen, wie nachhaltig ist der Trend, sich dann eben zu bevorraten oder nicht. Und eine KI ist nicht sozusagen selbstfahrendes Auto auf der Autobahn. Man muss schon eingreifen, wenn die Lampe leuchtet. Und das muss man auch erkennen. Also man hat eine Verantwortung und die sitzt dann nicht im System, sondern vor dem Bildschirm. So ist es auf jeden Fall bei uns.
Ja, ich würde immer auf die Fachbereiche schauen. Ich glaube, so ein Projekt jetzt aus der IT heraus aufzusetzen, so mit, okay, hier haben wir erstmal Datenkompetenz und hier kann jemand irgendwie Software entwickeln oder hat Ahnung von Data Science, funktioniert aus meiner Perspektive nicht. Ich glaube, es braucht erstmal den Use Case und der kommt typischerweise aus dem Fachbereich. Ja? Sei es jetzt eben Controlling, sei es Marketing, sei es Vertrieb, Logistik, was auch immer. Und da würde ich eben hinschauen, ist das ein Use Case, wo wir glauben, da steckt ein echter Mehrwert drin. Ja, das lohnt sich, das Invest, ne, ist auch am Ende eine nüchterne Investmententscheidung, das Investment lohnt sich, weil wir glauben, da stecken so und so viel Euro Einsparungen drin oder so und so viel Euro Zusatzpotenzial. Und wenn das gegeben ist und ich dann eben in diesem Fachbereich ein, zwei Leute habe, die darauf Bock haben. Ja, und ich glaube, da kommt jetzt wirklich erstmal auf den Spaß da dran und die Motivation drauf an. Dann würde ich da anfangen und dann würde ich denen zur Seite stellen, was sie brauchen. Ja, sei das nochmal eine Schulung durch die Kollegen aus dem Controlling, was jetzt einfach Datenaufbereitung und Datenqualität betrifft. Sei es eben den Data Scientist, der die Methoden mitbringt. Ja. Sei es eben der Kollege aus der IT, der da quasi ein kleines Softwareprodukt drumherum baut. Ja. So würde ich es, glaube ich, aufhängen. Und dann ist es ein crossfunktionales Team, wo jeder eben seine Kompetenz, seine Erfahrung, sein Wissen einbringt. Und ich glaube, gerade am Anfang braucht das Management Attention und auch das regelmäßige drüber reden, ja, im Unternehmen mal einen Zwischenbericht abzugeben, wo stehen wir, was erwarten wir, was da rauskommt, dafür zu werben, dass es vielleicht erstmal ein, zweimal schief geht, bevor es funktioniert, ja. Das sind so aus meiner Sicht die Erfolgsfaktoren und dann eben alles dran setzen, so ein erstes Leuchtturmprojekt zu bauen, ja, wo dann alle hingucken und sagen, boah, das ist doch cool. Das hat jetzt für irgendwie eine Weile gedauert und zwischendrin habe ich nicht mehr dran geglaubt, aber jetzt kam doch da was raus, das ist doch schön. Ach, vielleicht überlege ich mal, ob das in meinem Bereich auch funktioniert.
Jetzt hatten wir ja schon ein paar konkrete Beispiele. Also erstmal sagt man ja gerne, naja, KI hilft den Leuten, diese stupiden Aufgaben loszuwerden. Aber am Ende sitzen da ja zwei, drei Leute, die waren bisher dafür verantwortlich, den Posteingang zu sortieren und an zuständige Kollegen zu schicken. Oder der war Einkäufer bei der Rewe und hat gesagt, ich glaube, am Wochenende geht Wassereis, aber wie die Sau an. So, und jetzt kommst du dahin mit diesem Querschnittsteam aus tollen Leuten und sagst, wir glauben, mit KI können wir das in Zukunft noch besser. Gib mir nochmal ein Gefühl dafür, wie integriert man diese Menschen, die eigentlich am nächsten an dem Prozess sind, den man automatisieren will? Wie verliert man die nicht? Wie macht man die nicht zum Gegner dieses Prozesses?
Also ich glaube, es gibt so zwei Arten. Das eine sind Anwendungsfälle, wo die KI auch aus ethischen Gründen oder Gründen von Verantwortung, ich denke jetzt auch im Medizinbereich, eher eine Zweitmeinung ist oder eine Beratung ist. Ja, in der Medizin gibt es ja schon ganz lange auch so Anwendungsfälle wie so Diagnosesysteme, ja, wo ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Diagnose vorhersage. Ich glaube, bei solchen Anwendungsfällen geht es einfach darum, den Anwender, der Nutzer ist in dem Fall beispielsweise ein Arzt, ja, den dazu zu bekommen, zu verstehen, das ist eine Hilfe für dich, das ist eine Zweitmeinung. Die Verantwortung, ja, für eine Entscheidung trägst am Ende du. Ja, das ist, glaube ich, so die eine Kategorie. Und auch bei einem Category Manager einer Rewe, glaube ich, am Ende Expertise, Einschätzung, auch ein Bauchgefühl, das ist was wert. Das wird durch eine KI nicht ersetzt. Daran glaube ich nicht. Ja. Und insofern sollte das als Hilfe wahrgenommen werden. Und dann gibt es andere Anwendungsfälle, wo man dann schon klar sagen kann, okay, hier fallen Arbeitsstellen, wie wir sie vielleicht noch kennen, weg. Ja, also Beispiel dieses Routing, Sortieren vom Posteingang. Da gibt es dann vielleicht, hat die KI auch eine gewisse Fehlerquote, aber die hatte der Mensch vorher auch. Und wenn die in etwa gleich sind, naja, wozu brauche ich den noch? Und ich glaube, da geht es einfach darum, für dieses Verständnis, wir haben gerade in Deutschland eine unglaubliche Knappheit an Ressourcen, an Arbeitskräften in allen Branchen, oder in vielen Branchen zumindest. Und ich glaube, da geht es einfach um ein Umdenken. Ja, wir hatten es schon vorher davon, dann mehr Personal einzusetzen für den direkten Kundenkontakt. Das macht natürlich was, also das sind andere Anforderungen an einen Arbeitsplatz. Ja, da brauche ich natürlich andere Skills, wenn ich eben der introvertierte Postkorb-Sortierer war, dann bin ich vielleicht nicht richtig aufgehoben im direkten Kundenservice. Das mag sein. Da muss man dann andere Möglichkeiten finden. Aber generell wird die Tendenz schon da sein, automatisierte Aufgaben fallen weg. Die Möglichkeit, in Kundenbeziehungen, in kreative Aufgaben zu investieren, ja, die sind dann eben wieder gegeben. Und das wird was machen mit unserer Gesellschaft, das denke ich schon. Aber ich sehe es auch als große Chance. Ich sehe es als große Chance, aus diesem Industriezeitalter letzten Endes wirklich rauszukommen, wo der Mensch irgendwie am Fließband steht und stupide Aufgaben macht und mehr Mensch zu sein und uns auf das zu konzentrieren, was uns ja ausmacht als Menschen, nämlich persönliche Beziehungen, Kontakte, Miteinander, Kreativität, Innovation, eben all das, was Maschinen nicht können. Und ja, ich begreife es als Chance und für viele wird es natürlich trotzdem eine Umstellung sein.
Das ist zum Teil tatsächlich so. Wir haben und auch in anderen Unternehmen sehe ich das immer wieder die Situation, dass früher zum Beispiel 100 Briefe die Woche kamen, aber es kommen jetzt 500 E-Mails, weil natürlich E-Mails viel schneller geschrieben werden. Also es ist nicht unbedingt immer eine Kostenreduktion damit verbunden. Es ist aber damit verbunden, dass innerhalb des Prozesses die Personalkosten nicht ansteigen. Weil oftmals ist es leider so, man kann sich Transformation wünschen. Wir kennen alle die Firmen, die alle wachsen, diese ganzen tollen Online-Firmen. Manche verdienen Geld, viele nicht, aber sie wachsen irgendwie. Viele Mittelständler aber haben diese Transformation bei gleichbleibenden Umsätzen. Und das muss ich natürlich erreichen, dass ich nach und nach mich einem ganz anderen Volumen, ganz anderen Prozessen, ganz anderen Schwerpunkten öffnen muss. Und in diesem Zusammenhang kann die KI Schritt für Schritt helfen, diese Transformation der gesamten Unternehmens zu begleiten, ohne sprunghaft die Personalkosten ansteigen zu lassen. Also das sehe ich als große Chance. Und deswegen ist es in vielen Bereichen meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt ein Risiko für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern es ist eher eine Chance, nämlich gemeinsam in eine neue Zeitalter zu gehen, wo man selbst steuernd am Ruder ist, wenn das Unternehmen noch finanziell stark ist und man ein heterogenes Alterstruktur im Team hat. Es gibt ein, zwei Renteneintritte. Man weiß, wir müssen uns verändern. Wir haben aber eine Software, die uns unterstützt und die Skills ändern sich auch. Wenn man das ganz gut managt und anlegt aus Sicht der Unternehmensführung, kann das, und das haben wir bei uns gesehen in vielen Bereichen, also gestartet mit Finanzen, aber auch in vielen anderen Bereichen, kann das ein Erfolg werden.
Ja, sehe ich auch so.
Jetzt haben wir über die Mitarbeitenden gesprochen. Lass uns nochmal über die Führungskräfte selber reden, für die KI ja auch mehr und mehr ein Thema wird. Man liest, ob das, kannst du ja vielleicht mal einschätzen, Cordula, ob das wirklich schon ernst ist oder eher PR, dass in Aufsichtsräten und Vorständen großer deutscher Unternehmen mittlerweile eine KI mit an den Vorstandssitzungen teilnimmt. Und ich frage mich dann immer, was eigentlich, wenn so eine KI so einem Vorstand dann auch widerspricht oder eine Führungskraft mit Entscheidungen, die im Unternehmen auch so ein Stück weit die innere DNA ausmachen. Also ganz bestimmte Münzsätze bei Richard, die seit Jahrhunderten im Grunde festgesetzt im Sortiment sind. Und dann sagt die KI, nee, ich komme zu dem Schluss, das ist totaler Quatsch. So, und dann bist du als Führungskraft mit so einer Aussage konfrontiert, wo du seit Jahren deinen Mitarbeitenden einläufst, das ist genau unsere Richtung. Ist es okay, das dann zu overrulen und zu sagen, tja, so ist es halt, ist mir egal? Oder sagst du, nee, Achtung, Leadership, ihr müsst selber auf die KI hören, um den Mitarbeitenden auch zu zeigen, ihr nehmt das ernst, was da rauskommt?
Also das fällt für mich so ein bisschen in diesen Use Case 1, wo es einfach um Verantwortung geht. Ja, und am Ende bin ich ein Freund davon, wenn in einem Unternehmen menschliche Führungskräfte die Verantwortung tragen. Ja, und ich sehe andererseits dann eher die Gefahr, Verantwortung abzugeben, zu sagen, ja, das hat aber die KI gesagt, ja, und ich fand das ja auch nicht gut, aber wir machen das jetzt so. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, das wäre für mich auch so ein Fall von, dafür muss auch jemand einstehen, und immer wenn ich Entscheidungen habe von einem großen Ausmaß, die im Zweifelsfall Arbeitsplätze, Gesundheit etc. pp. Betreffen, da müssen wir Menschen nach wie vor die Verantwortung haben.
Richard, wie ist bei euch? Ich glaube, du hast in einem Vorgespräch gesagt, ihr nutzt das Thema KI ja auch in Mailings, wo die Mitarbeiter dann doch sagen, ach, schau mal her, funktioniert dann doch nicht, weil im Einzelmailing dann nachgewiesen werden kann, dass der Mensch das hätte besser machen können. Aber in Summe kommt bei raus, nee, das funktioniert sehr gut. Wie gehst du mit solchen Situationen im Unternehmen um?
ich würde das ja unter der Überschrift Kulturwandel mittragen. Und was wir bei uns in der Organisation sehen, dass wir ein im Vergleich vor 10 oder 20 Jahren ein breiteres Produktsortiment haben und gar nicht genau wissen, mehr also dezidiert auf jeden einzelnen Kunden runtergebrochen, was das beste Angebot werden kann, weil die Kohorten kleiner werden, aber dafür vielfältiger. Das heißt, um möglichst treffgenau den Kunden zu bedienen, das kann ich gar nicht mehr als von Menschenhand umsetzen, weil es am Ende fast eine 1:1 Betreuung bedarf. Und das kann zum Beispiel ein Häkchen künstliche Intelligenz, weil die Vergangenheitsdaten auf Basis des Kaufen und Surfverhaltens nach Datenschutz natürlich konform analysieren kann. Und das matcht mit anderen, die ähnlich sind, und das in Zusammenhang mit unserer Kundendatenbank bringt. Und da mag dann die eine Kohorte vielleicht wirklich besser sein. Aber in der Gesamtheit, das ist das Erste, ist die 30% im Schnitt besser, die KI-gestützte Kohorte. Und das Zweite ist, es muss keiner sich darum kümmern, das auszuwählen. Und stattdessen kann jetzt die Category Manager, so wird das ja genannt, sich überlegen, welche Produktsortimente sind die richtigen? Was sind coole Innovationen? Was kann ich tun, was alle Kunden begeistert und nicht nur die kleinste Kohorte? Weil wir müssen verstehen, also wir als Organisation, es sind viele andere auch, die haben immer optimiert auf den Kundenprozess oder auf die Werbeaktion, aber wir müssen jetzt die gesamte Breite sehen, was am meisten hebelt. Und das verstehen und das optimieren. Wenn jetzt also der Newsletter der Hebel sein sollte, dann muss ich mir nicht überlegen, wie ich das Produkt zum Kunden optimiere. Ich sollte mir überlegen, wie kriege ich mehr Kundendaten ran, hatte Cordula gesagt, um noch bessere Forecasts zu machen. Oder ich sollte mir überlegen, wie ich mehr Newsletter-Adressen bekomme, um dadurch mehr Umsatz zu machen. Das sind viel größere Hebel, als am einzelnen Produkt dann zu schrauben. Und das ist eine etwas andere Aufgabe dann, die natürlich eine Verlagerung dann auch innerhalb der Aufgaben innerhalb der Organisation bedarf. Aber das ist dieser Kulturwandel, den es jetzt bedarf, um weiterhin erfolgreich am Markt auch agieren zu können.
Sehr gut. Die Zeit rast, ihr beiden. 3/4 Stunde haben wir uns vorgenommen, die ist mittlerweile rum. Lasst uns nochmal zum Abschluss einen kleinen Ausblick nehmen, Cordula. Wenn du so in die nächsten 1-2 Jahre guckst, gibt es besondere Projekte, auf die du besonders viel Lust hast? Gibt es Themen im KI-Bereich, wo du sagst, da bin ich wirklich gespannt, was daraus wird, wo Mittelständler vielleicht auch hingucken sollten? Ist sowas zum Beispiel, um dir vielleicht mal eine Brücke zu bauen, ist sowas wie Amazon, Alexa, Siri, ist das, was die ja immer wieder sagen. Ich habe neulich ein Interview gelesen, glaube ich, mit dem Entwicklungschef von Alexa, der sagte, wartet's ab, in 3 Jahren ist das Ding, führt Gespräche, so wie ihr das kennt, wenn Menschen miteinander reden. Ich weiß, es funktioniert jetzt noch nicht alles, aber wir machen einen Riesensprung. Ist das ein Thema, wo du als Unternehmen ganz genau hingucken würdest? Freust du dich darauf?
Jein, also ich glaube fest daran, dass die Technologie noch besser wird. Ja. Ich bin aber auch, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal davon, ein Fan von Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Ja. Und ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass der nächste Sprung in der Qualität mit Alexa und anderen Sprachassistenzen jetzt komplette Geschäftsbereiche revolutionieren wird. Ja, das glaube ich nicht. Ich bin total gespannt auf dem, was so im Medizinbereich passieren wird, ja, weil ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Da haben wir einfach ein große ethische Fragestellung. Ja, da haben wir einfach auch extrem viel Skepsis. Aber ich glaube, viele Anwendungsfälle zeigen, dass Künstliche Intelligenz da schon einen echten Unterschied machen kann. Künstliche Intelligenz hat auch bei der Impfstoffentwicklung für Corona eine große Rolle gespielt. Wenn man sich mal Interviews anschaut mit Moderna oder so, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das war datengetriebene Impfstoffentwicklung, die da passiert ist. Und die hat die Entwicklungszeit enorm verkürzt. Ja, ich glaube, dass da für unser aller Gesundheit noch extrem viel drin steckt. Und ich bin auch total gespannt, was passiert mit dem ganzen Thema autonomen Fahren. Ja, also da bin ich noch komplett unentschieden, was das Thema Verantwortung betrifft. Ja, muss letzten Endes ein Mensch eingreifen können? Wenn ja, zu welchem Bereich? Wenn eine Maschine einen Unfall baut, wer ist dann irgendwie schuld? Also das finde ich eine spannende Entwicklung. Und ich glaube, da werden wir als Gesellschaft noch wahnsinnig viele Diskussionen haben. Und da wird uns, glaube ich, noch einiges blühen.
Aber ist auch, erlaubt mir den Nebensatz noch, ist auch so ein bisschen typisch deutsch. Ne? Ich habe das Gefühl, die US-Amerikaner sind da viel weiter. Also gefühlt diskutieren wir in Deutschland seit 10 Jahren, fährt das Auto in die Schülergruppe oder in die Seniorengruppe, wie geht man damit um? Und in den USA sind die ersten hunderttausende Kilometer an autonomem Fahren längst im Kasten.
Und die ersten Personen gestorben, ne? Also auch das.
Das hast du ja selber gesagt, das muss man ja auch so nüchtern analysieren im Verhältnis zu, wie viele Verkehrsunfälle passieren jeden Tag, wenn Menschen Auto fahren und nicht umsichtig sind. Von daher finde ich, aber gut, okay, ja, spannende Punkte, die du genannt hast. Richard, ja, was ist dein nächstes großes Ding in KI? Worauf freust du dich? Welches Projekt geht ihr an?
Also ich würde mich ja freuen, Verschriftlichung von Telefonaten. Das ist eine ganz spannende Sache, aber nicht so trivial. Das ist eher eine komplexe Sache, mit der wir uns gerade beschäftigen. Das Thema Forecast ist ein ganz spannendes Thema, Absatzplanung, weil es kommt natürlich darauf an, wie viel Volumen man an Aufträgen hat, das dann doch schon teilweise starken Schwankungen unterliegt, die viele Faktoren hat. Im Onlinehandel ist es sicherlich unter anderem auch das Wetter. Gerade ist die Sonne, blauer Himmel in Deutschland. Online-Traffic gering, diese Korrelation auch abzuleiten, ist, denke ich, muss man dran arbeiten, wenn man dann den Schlüssel gefunden hat, kann das nochmal einen Hebel bringen, um bessere Vorhersagen zu treffen. Ich denke, das sind so die 2, 3 Themen im beruflichen. Aber im privaten Umfeld das Thema autonomes Fahren. Also es gibt ja jemanden in den USA, der sein Auto propagiert, als ob es autonom fahren könnte und nicht kann. Und wir Deutschen haben 2, 3 Autos, die genauso weit sind, wenn nicht sogar einen Schritt weiter, aber immer noch nicht darüber reden, Florian. Also von daher, ich glaube, jeder hat seinen Weg zum Ziel. Ich denke, wie Cordula, es wird sehr spannend werden, wenn das kommt. Und es ist vielleicht genauso nah, wie das Alexa mit uns redet. Und das finde ich so krass, dass in 3 bis 5 Jahren beides sehr wahrscheinlich kommen wird. Und darüber denke ich jetzt nicht jeden Tag nach, aber wir werden damit auf einmal konfrontiert werden. Wenn wir dann nochmal 5 Jahre weiterdenken, so 2030, 2032, das ist Normalität. Ja, und was das nochmal mit uns als Gesellschaft macht, wird spannend sein zu betrachten. Also ich finde das total toll und es gibt so viele Möglichkeiten und Ressourcen in der Organisation, in der deutschen Wirtschaft, wo wir über Mangel an Fachkräften reden. Ich sehe da nicht so das Problem, weil wir durch unterstützende Software Ressourcen, die wir heute noch als Beleg denken, in 5 bis 10 Jahren in andere Aufgaben überführen können, vor allem die jungen Menschen. Und das Entscheidende ist, das ist hier so mein wichtigster Slogan, die Bildung und die Bildung. Und jedes Geld, was nicht in Bildung geht, sondern in alle anderen Leistungen, sei es Militär ist natürlich falsch, aber auch im Sozialen. Wenn wir heute die Kinder nicht ausbilden, dann können die morgen nicht mit uns die Zukunft gestalten. Ich glaube, das wird hier an der künstlichen Intelligenz deutlicher denn je. Und das bedauere ich sehr tief und stark, dass wir hier in Deutschland nicht das Konzept haben, dass wir kein Kind in der Schule verloren geben dürfen, sondern wir haben noch den Eindruck, dass die durchs Raster fallen, die nicht können. Und das finde ich so schade. Es ist schade, dass wir unsere Ressourcen in Deutschland nicht nutzen.
Ein tolles Schlussplädoyer, Richard, wenn man noch ergänzen darf, dass das Thema Weiterbildung in Betrieben, glaube ich, auch eine große Rolle spielen wird, damit die Mitarbeitenden dann eben auch tolle neue Aufgaben für sich finden. Und ich finde, du hast gerade nochmal super deutlich gemacht, dass jetzt kann man noch einsteigen, aber die Schere wird weiter auseinandergehen. Und wenn man dann als Betrieb in 3, 4 Jahren, wenn Alexa schon perfekt mit dir redet, anfängt, das erste Mal über KI nachzudenken, ist vielleicht wirklich ein bisschen spät. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich habe viel dazu gelernt und habe mich gefreut. Ich glaube, wir waren wieder nah an der Praxis. Und Cordula, in diesem Sinne sagen wir beide dir herzlichen Dank. Wir verlinken dich bei LinkedIn und Co., dass man dich auch findet, weil ich glaube, du hast noch viel, viel mehr an spannenden Infos, die wir jetzt alle gar nicht losgeworden sind. Aber für heute müssen wir Schluss machen.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht und ja, vielleicht bald mal wieder zu einem spannenden Transformationsthema.